Voltaire, der vernünftige Gesang. Der Franziskaner Grisbaudon, der Johanna vergewaltigen wollte, kommt gerechterweise in die Hölle und erzählt den Teufeln seine Abenteuer. O Freunde, lasst uns doch als gute Christen leben. Nur so erwählen wir das bessere Teil. Denn schließlich zwingt uns alle doch die ernste Pflicht, mögen wir auch in toller Jugendzeit genug des Nichtsnutzigen treiben. Doch was geschieht, wenn wir beizeiten nicht anderen Sinnes werden? Das Schwärmen mit Kumpanen und Dirnen auf Bällen und beim Kartenspiel müssen wir eines guten Tages um besseres Tun verlassen. Sonst schließt der Tod mit Stundenglas und Hippe uns bald den losen Mund und Fieberschauer drohen ungestüm mit schnellem Ende. Die Pflegerin, der Notar, verkünden uns den nahen Schluss und bitten uns, den Ort der Beisetzung zu nennen. Was nutzt uns dann die späte schwache Reu, der Anruf aller Heiligen, lateinisch Psalmodieren und das Bespritzen mit geweihtem Wasser? Der Böse nistet sich zu Füßen unseres Lagers ein, öffnet die Klauen und wie die Seele aus dem matten Körper scheidet, schnappt er sie im Vorbeigehen und bringt sie in die Tiefe seiner Hölle als würdigen Aufenthalt eines verdorbenen Geistes. Doch nun ist Zeit, geneigter Leser, zu berichten, wie Satan, der Herr der Finsternis, seinen Getreuen ein großes Festmahl nach einer ungeheuren Seelenernte gab, weil's einen Papst samt seinem dicken Kardinal, einen nordischen König, 14 Kanoniker, 2 Intendanten, Räte, 20 Mönche, die alle frisch vom Wohnort unserer Sterblichkeit hinabgestiegen waren, zu bewirten gab. In schwarzem Glanz mit seinen mächtigen Hörnern saß der Fürst der Unterwelt vergnügt inmitten seiner Gäste und Getreuen, die mit Höllennektar becherten und leicht berauscht ihr unterweltlich Trinklied gröhlten. Aber plötzlich erhob am Tisch sich laut Geschrei, denn draußen polterte es an der Hölle Tor. »Er ist's, ihr Herren, der große Emissär, unser getreuer Freund Herr Grisbaudon. Herein, herein, wärmt euch nur hier!« Und eng umarmt mit seinem schönen Vater kommt der luziferische Doktor, der höllische Apostel auf Erden, Grisbaudon, jetzt in den tiefen Schacht gefahren, wo seines Ursprungs Wiege stand. Man küsst, umarmt ihn, zerrt ihn mit 100 Liebkosungen heran, versetzt ihn stracks mitten in diesen Schauplatz roter Festlichkeit. Satan erhebt sich zum Willkommensgruß mit erstaunter Miene. »O Teufelssohn, o Krone meiner Staaten, fürwahr, so bald hoffte ich, dich nicht zu sehen. Denn um die Wahrheit zu gestehen, du warst mir unentbehrlich dort. Nun bleichet mir jäh die Hoffnung, denn was wird nun aus Frankreich? Wer dient mir dort so kräftig? Wie nur du es konntest, war doch das gallische Land dein Acker, den du wie kein anderer pflügtest. Je nun, was hilft's? Das Schicksal will es so. Setz dich zur Rechten mit mir und trinke mit.« Der Mönch, von heiligem Grauen ergriffen, kniet nieder, küsst des mächtigen Herrschers Afterklaue, dann blickt er traurig in die Weite des endlosen und brennenden Raums des Schauplatzes des ewigen Feuers, wo der grause Tod, die Qualen, die Verbrechen hausen, der ewige Thron des unflätigen Geistes und der ungeheure Abgrund bleibt, in dem die Welt der Freude untergeht. Hier wohnt sogar des Altertums Geist und Jugend, seine Schönheit, seine Liebe, wie uns die Pfaffen und Gelehrten sagen, berühmte große Helden und Weise der Geschichte. Dann, was Herrn Grisbaudon noch mehr verwunderte, fand er hier auch mehr als einen heiligen Mann, zu dem die frommen Beter auf Erden Hände heben, zum Beispiel unter anderen auch den heiligen Chlodwig, dessen Hände von dem Blut verwandter Könige getroffen, Konstantin des Oströmischen Reichs, erlauchter Kaiser, der ihm jetzt eingestand, dass die Bekehrung aller Heiden bei ihm ein Zeichen unpolitischer Selbstsucht war und dass der Missetatenzahl, die er voll Wut auf seinem Thron verübt, wie er unmenschlich Sohn und Gattin in blinder Eifersucht geopfert hatte, ihm ewige Verdammnis eingetragen. Jedoch das Staunen erreichte seinen Höhepunkt, als unter all den großen Predigern, den reichen Domprälaten, Kasuisten und Doktoren, den spanischen und italienischen Mönchen, den Beichtigern, von Königen, Kupplern, der hilflosen Unschuld, die im Leben das Paradies besessen hatten, um es im Tod auf ewig zu verlieren. Im Hintergrunde eines Schlafsaales er einen Mann, halb weiß, halb schwarz befrackt, erblickte, dem wie ein runder Napf der Haarkranz um den kahlen Schädel lag. Ihn rief der Barfüßler mit bösem Grinsen an. »Du, Jakobiner, sag, wie heißest du?« Worauf der Schatten mit trübseligem Lächeln die Antwort gab, dass er der heilige Dominikus sich nenne. »Wie?« fragte da Grisbordon und wich vor Schreck um einen Schritt zurück. »Wie kommt nur so ein großer Heiliger wie ein Doktor, ein Apostel evangelischen Glaubens, ein Gottesmann gleich einem Ketzer in die Hölle?« Darauf erwiderte der Spanier klagend, »Ach, lass uns hier nicht menschlich Maß und Zahl anwenden, wir irren droben stets. Dort wird gelobt, gefeiert, was hier unten büßt und schlimm berüchtigt und in den Pfuhl verdammt, was droben unterm Himmelsparadieseszelt in Engelsschören singt. Und mir geschieht ganz recht, wenn ich jetzt mit der schwarzen Sippe hausen muss, da ich dereinst den armen Albigen sann, mit Sängen kreuzigen und Morden zu Leibe ging. Wer trug mir auch Zerstörung auf? Da ich dort rösten ließ, brat ich jetzt hier.« So ging es weiter. Hätte ich eine Eisenzunge, die immer schwatzen könnte, sie genügte nicht zur Nennung dieser Unzahl heiliger Namen, die man so unerwartet im Höllenschlunde trifft. Nachdem die Schar der Teufel den Sohn des heiligen Franz genug gefeiert hatte, fingen sie alle im lauten Ton zu krähen an. »Oh, lieber Grisbordon, erzähl uns, höre, wer hat dich nur so schnell zu uns herabgesandt? Das muss ein merksam Fall gewesen sein, der deine harte Seele fällte. Lasst uns hören!« »Wohl, ihr Herren«, spricht er, »ich tu's, euch zu gefallen. Hört also, meine seltenen Geschicke mögen sie euch schier unglaublich auch bedünken. Wer tot ist, glaubt mir nur, der lügt nicht mehr. Ihr wisst, wie ich auf Erden stets nur euren Dienst versah. Als so getaner Abgesandter aus Luzifers Regionen war ich just dabei, das hochgalanteste von allen meinen Liebesabenteuern dem ersehnten Ende zuzuführen. Mein Eselstreiber, ach, unwürdig Tier, das sich im Handel Hermaphrodix anbot, hatte bei ihm die heiß verlangte Liebespflicht noch übertroffen. Auch ich hatte dem eitlen Ungeheuerweib meinen verliebten Eifer so klar bezeugt, dass dieser Zaubersprössling von solcher Wirkung freudensatt uns ohne weiteres dem Vertrag gemäß Johanna überließ. Gerade war sie drauf und dran, in meinen Armen, trotz ihres mutigen Ringens, den jungfräulichen Ruhm auf immer zu verlieren, wobei der Maultiertreiber, der sie unten festhielt, wacker mithalf, unter herzlichem Gelächter unseres Wirts, der indes wieder zum Mann geworden, bei diesem seltenen Anblick, den fröhlichen Zuschauer spielte, als ganz urplötzlich lichter Glanz vom Himmel fiel, und jener, den weder ihr noch ich jemals betreten werden, ihr wisst ja auch warum, o du verhängnisvolles Wunder, ein Tier zu uns herabließ, das mit den langen Ohren wegen Bileam, zu dem es im Gebirge redete, bei uns berüchtigt worden ist. O dieser Esel, der den samtenen Sattel trug und dem ein Säbel seitlich niederhing, mit scharfer Doppelklinge und dem ein Flügelpaar aus jeder Schulter trat, o dieser Esel, wie er flügelnd selbst die Windesschnelle unter sich ließ. Kaum sah Johanna ihn, rief sie schon aus, »Gottlob, mein Esel kommt!« Mir aber stockte vor schreckensblasser Ahnung jedes Glied. Ich sah den Esel augenblicklich jedes der vier Knie beugen und mit höflicher Bewegung Dunuis einladen, ihn zu besteigen. Und Dunuis tat's. Flugs hob der Esel sich von neuem wieder auf, umflog uns und wand sich wieder seitwärts, während Dunuis den Säbel in die Hand nahm und, nachdem er einige Zeit die Luft durchschwebt hatte, urplötzlich aus der Luft mit der gezogenen Klinge auf mich herabgestoßen kam. »So mag es dir ergangen sein, mein guter Satan, da du einst den Himmel zwingen wolltest und unvorsichtigerweise dem Herrn des Donners den Krieg erklärtest. Da sahst du dir den heiligen Michael zu Häupten schweben und der Schimpf, den du dem mächtigen Herrn getan, ward schlimm an dir gerecht. Um mich zu retten, blieb er mir einzig übrig, mich im Zaubern zu versuchen. Drum nahm ich unverzüglich die Gestalt eines jungholden Mägdleins an, im frischen Glanz der unschuldsvollen Jahre mit blonden Haaren, die den süßen Hals gar lieblich lose umflatterten, der unter lichtem dünnen Flor den Ansatz eines zauberisch schönen Busens offenbarte. Genug, ich war mit so viel Reiz geschmückt und so viel Unschuldsein und bestrickende Wollust ging von meinem Wesen aus, dass ich den weisesten unter den Männern hell entflammt, das härteste Herz wie Butter weich gemacht hätte. Da stockte Dunois, sichtlich von der Verbindung, Kunst und Schönheit, die ich darstellte, aufs Höchste überrascht, ließ jäh die Hände sinken, als säh er hier Medusens Schlangenhaupt, so schien er jetzt versteinert, ganz in Fels verwandelt. Die Seele und die Augen lähmte der gleiche Schlag ihm, und ich sah, wie Liebe und Eifersucht ihn abwechselnd bewegten. Es schien, als wäre unfehlbar mein der Sieg. Doch nun traf mich das Schlimmste, was mir nur beschieden werden konnte. Der Maultiertreiber, der Johanna fest in seine Arme schloss und sie in voller Stämmigkeit gefasst hielt, da er mich sah, entbrannte plötzlich von neuen jähen Flammen. Nie hätte ich ihm dies zugetraut, dass ihn so zarte Reize fesseln könnten und nie in solchem groben Geist so viel des Unbestands vermutet. Er lässt Johanna liegen, wirft sich auf mich, ich arme Schöne. Kaum fühlte sich Johanna frei, kaum sah sie neben sich den funkelnagelneuen Dolch, den Dunois auf den Boden fallen ließ, als ihre Rechte nach der scharf geschliffenen Klinge griff und in dem Augenblick, da der treulose Knecht mich statt der Jungfrau in die Arme schloss, erfasste mich die Furchtbare am Schopf und mähte mir mit einem Hieb den Kopf vom Nacken. Seitdem gebricht es mir an jeder Nachricht von Herrn Dunois, Johanna, dem Esel und Hermaphrodix. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie 100-mal gepfählt vom Himmel zu meinen endlichen Ergötzen in den Rachen aller Teufel des Pfuhls, der nie erstickt, gehetzt würden um das, was Sie mir angetan. So schimpfte Grisbordon, die ganze Hölle aber hielt sich stramm den Bauch und lachte ihn weidlich aus.